Wir wollen heute fortfahren
mit dem Thema von 1. Mose 37. Und fahren fort in dem bereits begonnenen Vers 13. Ich darf diesen Vers da Einführung wegen noch einmal lesen. Und Israel, das ist Jakob, sprach zu Josef: Weiden nicht deine Brüder zu Sichem? Komm, dass ich dich zu ihnen sende. Und er sprach zu ihm: Hier bin ich. Alles das, was sich in unserem Leben, in dem Leben eines Gläubigen und unserem Herrn Jesus Christus durch dieses Hier bin ich nicht zur Verfügung stellt, wird in der Endkonsequenz durch Lauheit und durch Trägheit und durch Bequemlichkeit dem Feind zur Nutzung übergeben. Die Frucht jeder einzelnen Lassheit ist Sünde. Unser Herr ist das große und gewaltige Vorbild für alle. Nirgends erkennen wir in seinem Leben auch nur einen einzigen Anflug von Lauheit. Die Heilige Schrift teilt es völlig anders mit, als es oft in dem Wandel der Gläubigen gefunden und gesehen wird. In Johannes 2, Vers 17, da wird um diese Dinge über unseren Herrn geredet. Und da heißt es: Der Eifer um dein Haus verzehrt mich. Und wenn wir die Frage erheben könnten, warum der Herr Jesus diese Verzehrung auf sich nahm, dann kämen wir wiederum zum Schluss sagen zu müssen: Es geschah durch ihn aus Liebe zu seinem Vater. Und die Jünger, heißt es, dachten bei diesen Worten an dieses Wort, und das stand im Psalm 69, Vers 9, geschrieben: Der Eifer der Bereitschaft, nämlich in dem Hier bin ich, hat den Herrn Jesus wahrhaft verzehrt. Denn er starb in seiner Hingabe für uns. Christus hat sich also für uns am Kreuz verzehrt. Und das war ganz nach dem Vatergedanken, nach dem Gedankengut seiner Liebe zu uns. Und dazu war der Herr nicht verpflichtet, solches Werk am Kreuz zu tun. Und der Vater hätte es nie gegen seinem Willen abgefordert. Es war nur echt, weil es freiwillig war. Alles das, was überhaupt wert in den Augen Gottes auch heute durch die Gläubigen geschehen mag, nur das hat Wert, was ihm freiwillig preist und ehrt. Sein Leben zu geben, er, Christus, tat es freiwillig. Anders ist es bei uns, nach 1. Johannes 3, Vers 16. Dort heißt es: Wir sind schuldig. Die Schuld verpflichtet uns, für die Brüder das Leben darzulegen. Aber auch das kann nicht gezwungen werden. Aber der Herr möchte im Leben eines jeden Einzelnen ein solches Verzehren für den anderen finden. Also stehen wir hier sogar in einer gewissen Schuld vor Gott und Menschen. Wo ist heute die Bereitschaft, müssen wir da sagen und fragen, unter den Gläubigen für diese praktische Handhabung, von der hier Gottes Wort redet? Wo wäre da ein "Hier bin ich", wenn es gilt, selbst für den Nächsten, für den Bruder, für die Schwester, das Leben einzusetzen oder zu geben? Wo wäre da ein "Hier bin ich" zu hören? Bei unserem Herrn Jesus Christus finden wir solches. Und deshalb finden wir diese Gesinnung Jesu wohl kaum noch unter den Kindern Gottes, weil es eine Frage der Liebe, eine Frage zum Nächsten ist und diese Liebe Jesu in den Seinen heute so schwach ist, so gering ausgelebt wird. Wenn wir die Lebensgeschichte oder die Todesgeschichte des Stephanus erkennen, dann fragen wir uns auch, woher hat Stephanus diese Kraft und Macht für sich nehmen können? Das Geheimnis dafür ist in seiner Liebe zum Herrn zu finden und nicht anderswo. Nur in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus vermögen wir überhaupt nur seinen Willen zu tun. Wie viel mitgestorben sein, nach Römer 6, Vers 5, gehört dazu, für den Nächsten unter ganz bewussten Umständen sein Leben zu geben. Der treue Herr tat es, wie wir wissen, bis ans Kreuz. Er hatte dieses Maß an Liebe, welches solche Frucht hervorzubringen vermag. Und das für uns, die wir einst alle Feinde Gottes waren. Paulus drückt es in Römer 5, Vers 7 aus und sagt: Für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Das Wort Gottes sagt hier nicht, dass es keinen gäbe. Aber das Wort Gottes redet und sagt, vielleicht ist jemand. Es könnte sein. Aber welchen Nutzen hätte das gehabt, wenn ein sündiger Mensch für uns gestorben wäre? Null. Das alles, damit wir die erhabene Größe unseres Herrn Jesus Christus erkennen möchten, wie dieses sein Opfer in den Augen des himmlischen Vaters galt. Wir kommen in unserem fortlaufenden Text nun zu Vers 14, wo es heißt: Und er sprach zu ihm, geh doch hin. Sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und nach dem Wohlergehen der Herde und bringe mir Antwort. Und er sandte ihn aus dem Tale von Hebron und kam nach Sichem. Wir könnten über diesen Vers eine Überschrift setzen, die da lauten sollte: Der Auftrag des Vaters Jakob an seinen Sohn Josef. Wäre eigentlich schon der Titel fertig. Und genau das ist ein Schattenbild des himmlischen Vaters im Auftrag an den Gottessohn, durch die Fleischwerdung Gottes zu uns zu kommen. Die Geschichte Josefs und die Geschichte Jesu haben deshalb so große, gewaltige Gleichheiten, weil zu beiden gesagt wurde, geh doch hin. Sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder und der Herde und bringe mir Antwort. Auch dann, wenn die Herzen der Brüder Josefs böse, sehr, sehr böse waren, er ging dennoch im Gehorsam und im Vaterwillen diesen Weg, der Josef. Und auch dann, wenn die Herzen der Israeliten zur Zeit Jesu sehr, sehr böse waren, so waren es dennoch die Brüder, die Blutsbrüder des Herrn. Und so redete Gott einstmals in 5. Mose 18, 18, als Beweis, einen Propheten gleich dir will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erwecken. Also war Christus dem Fleische nach zu seinen Brüdern gekommen. Das Kommen Jesu auf die Erde war aber nicht erst in 5. Mose 18, sondern davor auch schon hier in 1. Mose 37 angezeigt. Beiden, Josef und Jesus, wurde der Gang zu seinen Brüdern zum tiefsten Verhängnis. Die beiden erwiesen sich, oder bei beiden erwiesen sich diese Brüder als eine Mörderschar. Bei Josef kamen sie nach dem Gotteswillen nicht zum Zug, bei unserem Herrn schon, weil es der Wille unseres Herrn war, für die Verlorenheit der Menschen zu leiden. Zwar gedachte man, den Josef zu töten, die Schattenbilder auf Christus durften aber samt und sonders nicht getötet werden, wie wir das auch bei Isaak finden. Er durfte nicht des Todes dort auf Moria sterben, weil für die Schattenbilder, die doch sündliche Menschen waren, noch Gnade vorhanden sein musste. Gnade aber gab es nicht für den Sündlosen. Für ihn gab es keine Stellvertretung. Für den Isaak, da fand sich ein Witter im Dickicht. Für uns haben wir das wunderbare Lamm Gottes. Aber für unseren Herrn Jesus gab es keine Nachsicht. Er musste leiden und sterben bis zum Tode. Damit das wahre Lamm Gottes sich von allem unterscheide, von allem, von allen anderen Menschenkindern, ist er damit auch der Ausnehmende. Um der Brüder Wohlergehen kamen Josef und Jesus, aber beide wurden verraten und verkauft, wie wir das in dieser Geschichte eingehend finden. Das Wohlergehen sollte nicht allein bei den Brüdern begrenzt bleiben, sondern die ganze Herde ist hier benannt und war eingeschlossen in den Segen des Vaters, von dem er sich überzeugen wollte.
ob sich's also verhielt. Als der Herr Jesus die Volksmengen Israels sah, da sprach er innerlich bewegt über sie in Matthäus Evangelium 9, Vers 36. Weil sie erschöpft, heißt es dort, und verschmachtet waren, wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Heute haben wir wieder die gleiche Situation. Und zwar in der Gemeinde Jesu. Und da müssten wir sagen, warum denn das alles? Ist das notwendig? Kann sich die Gemeinde Jesu nicht geistlicher verhalten und formieren als einstmals Israel unter dem Regime des Gesetzes? Die Bibel antwortet darauf. Wollen gut hinhören. In Jeremia 10, Vers 21 steht's wörtlich geschrieben. Weil die Hirten dumm geworden sind. Das steht wörtlich da. Was haben denn die Hirten damals falsch gemacht? Auch da antwortet uns die Heilige Schrift ganz präzise darauf. Wir lesen das in Hesekiel 34, Vers 2. Sie weiden sich selbst. Die Sache des Herrn ist jenen Hirten nicht wichtig genug. Sie selbst sind sich wichtiger als der herrlichste Auftrag, den je Menschenkinder in die Hände gelegt bekommen haben zu allen Zeiten. Sie weiden sich selbst, muss der Prophet klagen. Genau das ist die Sünde der Gemeinde Jesu auch heute. Was wird alles den Schäflein Jesu vorgesetzt als Nahrung? Sie denken an sich selbst am meisten. Auch der Prophet des Alten Testaments musste das klagen, dass das Haus des Herrn da niederlag. Sie dachten an sich selber, lieber in getäfelten Häusern zu wohnen. Und darauf folgte in Israel immer wieder Gericht. Dieser Zustand war Auslösung von wiederholtem Gericht in Israel. Sollte jemand unter uns meinen, dass es bei Gott doch ein Ansehen der Person gäbe, wir irren dann sehr. Wenn wir heute in der Gemeindezeit, die ja von der Unendlichkeit seiner Gnade Zeugnis gibt, etwas für den Herrn tun wollen, dann steht der Segen und das Gelingen nur dann dahinter, wenn wir im Auftrag des Vaters im Himmel gefunden werden. Ohne Auftrag in geistlichen Dingen misslingt eigentlich jede Sache. Es wäre nur ein fleischliches Handeln. Der Herr Jesus beruft sich in seinem persönlichen Auftrag hier auf dieser Erde und spricht in Johannes Evangelium Kapitel 5, Vers 36. Die Werke selbst, sagt er, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Welch einen Wert legt doch geradezu der Herr auf diese Tatsache, dass er der vom Vater Gesandte sei und nicht aus sich selbst herausgekommen sei. In Johannes 5, Vers 43b, da sagt er, wenn ein anderer, und dann haben wir das Gegenstück, da heißt es, in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist der Antichristus. Der wird eine glorreiche Aufnahme finden, Wir wissen, dass er Ihnen in der Mitte der 70. Jahrwoche dann ordentlich paar runterschlägt, dem Volk Israel. Aber Sie nehmen ihn auf. Der Messias, der bereit war, Sie in die Segnungen des millenäischen Zeitalters zu führen, Sie schlugen ihn ans Kreuz. Die Aussendung bei Josef erfolgte aus dem Tale von Hebron, steht hier. Hebron heißt nach Abraham Meister Verbindung. Abraham Meister ist einer, der ist jüdischer Abstammung und ist Kind Gottes. Und ist sehr kundig der hebräischen Sprache und hat viel gute Arbeit hinterlassen. Auch dann, wenn Jakob seinen Sohn aussandte und dieser nun im Auftrag nach Sichem ging, da blieb dennoch jene geistliche Verbindung vom Vater zum Sohn von Jakob zu Josef. So war es auch bei Abraham und Isaak und so war es auch bei unserem Herrn Jesus und dem himmlischen Vater. Damit kämen wir zu Vers 15. Und ein Mann fand ihn und siehe, er irrte auf dem Felde umher und der Mann fragte ihn und sprach, was suchst du? Und siehe er, der Josef, im Auftrage des Vaters, irrte auf dem Felde umher. Wir sehen, dass wir selbst im Auftrage Gottes zu Problemen gottgewollt kommen können. Und da heißt es nun, wie wir in dieser Freizeit schon hörten, dass Gott uns die Gnade des Überwindertums groß machen möchte. Die Schwierigkeit, die hat Gott zugelassen, dass der Josef seine Brüder dort nicht fand. Und gleich so wie Josef auf dem Felde zu Sichem umherirrte, weil seine Brüder nicht an dem Platze waren, wo sie sein sollten, nach den Worten des Vaters Jakob. Er hat's ja gesagt. So fand auch unser Herr Jesus Christus seine Brüder nicht an dem geistlichen Orte, wo sie sein sollten. Er fand sie untergegangen im Ritual der Orthodoxie, bei dem nur noch die äußerlichen Formen und die Scheinheiligkeiten etwas erreichten. Und weil die Brüder Israel sich am anderen Ort beschäftigten, war unser Herr in Erdenzeiten, in den Zeiten seines Erdenablaufes ein Fremdling in dieser Welt. Wir möchten, wie schon zu Beginn der Freizeit angekündigt war, auch gewisse Dinge mit hier einflechten, damit wir der Begrifflichkeiten kund werden. Was Fremdlingschaft, was Fremdling heißt. Und deshalb wollen wir jetzt ins Neue Testament hineinschauen und nehmen uns drei Bibelstellen vor, die uns etwas über dieses Fremdlingsein mitteilen. Ich lese ganz kurz jene drei Stellen vor, Epheser 2,19, wo es heißt, Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Die zweite Stelle in Hebräer 11, Vers 13, wo es heißt, und sie bekannten, dass sie Fremdlinge und ohne Bürgerschaft auf dieser Erde seien. Und die dritte Stelle in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 11, wo es heißt, Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und als die ihr ohne Bürgerrecht seid. Einmal heißt es nicht mehr Fremdlinge, dann heißt es, dass ihr Fremdlinge sein sollt. Und das alles wollen wir heute ein wenig besehen, damit wir wissen, was auch in der Beziehung zu uns Gottes Wort lehrt innerhalb der Fremdlingschaft. Ein oberflächlicher Leser, wir benennen sie beim Namen, die Liberalisten, würden in jenen drei Bibelstellen zur Aussage kommen, dass hier wieder ein Beweis vorhanden sei, dass die Bibel Widersprüche enthalte. Und dazu müssen wir sagen, ich habe bis heute noch keinen gefunden. Spinner habe ich schon viele gefunden, das muss ich hier öffentlich bekunden. Aber ich habe bis heute noch keinen Widerspruch gefunden in Gottes Wort. Wenn uns ganz gewisse und bestimmte Bibelstellen in der Heiligen Schrift unklar erscheinen, dann haben wir allerwenigstens nicht die Ausrüste, sie zu erkennen. Und das sollte uns demütigen und nicht einen Versuch starten lassen, uns über Gottes Wort zu erheben. Und ich darf hier sagen, Widersprüche enthält die Bibel auch nicht. Ich war vor einigen Jahrzehnten, es mag etwas lakonisch klingen, aber dafür stimmt's, mit einem studierten Mann zusammen, einem Professor. Er ist längst beim Herrn, ein katholischer Professor, der Kind Gottes war, der in meinem Beisein gesagt hat, wenn er es nochmal zu tun hätte, würde sein Leben anders gezeichnet sein als in der katholischen Kirche. Ein hochstudierter Mann, der selbst mit der Keilschrift Indus war und der ein Altertumsforscher war nebenbei und der sehr oft auch in Rom Zugang zu geheimen Akten fand und der einen geheimen Titel der Heilig-Römischen Katholischen Kirche besaß. Dieser Mann, dem bin ich sehr viel Dank verpflichtet, er hat dazu beigetragen, mir eigentlich auch um ein ganzes Stück das Wort Gottes lieber zu machen. Und ich durfte die Dinge besehen, nach dem urtextlichen, tieferen Sinn. Und das war für mich eine Überwältigung, eine überwältigende Sache, dass ich zum Schluss kam, dass wirklich, je weiter wir zum Urgehalt der Aussagen des Wortes Gottes gelangen, umso stärker alle in unseren menschlichen Augen erscheinenden Widersprüche wegfallen. Im Hebräisch haben wir nur noch einen winzig kleinen Bruchteil von dem, was sich in unserem Sprachgebrauch der mehrfachen Weiterübersetzungen ergibt. Unsere Sprachen sind überhaupt nicht geeignet, das möchte ich jetzt öffentlich erklären, die Fülle des Wortes Gottes nach Präzision der Heiligen Schrift überhaupt auszudrücken. Das will ich hier einmal gesagt haben. Unsere Sprachschatzlichkeit reicht bei weitem nicht hin, auch nur dem Hebräischen näher zu kommen. Und ich möchte hier sagen, dass auch die hebräische Sprache nur eine Menschensprache ist. Die drei Schriftstellen, die da verlesen waren, aufmerksam verglichen, zeigen uns einen kostbaren Gegensatz über unseren einstigen und unseren jetzigen Zustand. Man muss diese drei Stellen aufschreiben und sich sie gegeneinander vergleichen. Im zweiten Kapitel des Epheserbriefes führt Gottes Geist uns in die beiden Zustände in wunderbarer Weise so vor die Seele, dass wir erkennen können, wie tief muss Paulus, der einst stolze Pharisäer, die Verdorbenheit des gefallenen Menschen, von dem er von seiner pharisäischen Krankheit zugleich geheilt wurde, erkannt haben. Dass Gott ihm, diesem, ausgerechnet diesem, einst so stolzen, das alles offenbaren konnte, weil Gott, wie es scheint, damals keinen besseren gefunden hatte. Nach Vers 12 waren wir Fremdlinge betreffster Bündnisse, das ist uns klar, der Verheißung. Wir, die Nationen, hatten ja überhaupt keinen Anteil daran. Gott hatte sie einzig und allein, Israel, dem Volke seiner Wahl gegeben. Und wir waren ohne Hoffnung und ohne Gott in dieser Welt. Israel war nicht ohne Gott in dieser Welt über Jahrtausende. Sie kannten ihn, den lebendigen, allmächtigen Schöpfer Himmels und der Erden, der ihr Leben, der ihren Dienst und ihr Erbe im Lande Kanaan gleichsam bestimmt hatte. Aber wir, die Nationen, hatten weder Teil noch Los am Leben, am Dienst und am Erbe auch nur Israels. So entfremdet waren wir den Bürgerrechten des Volkes Gottes alttestamentlicher Prägung, dass wir achtlos daran vorübergingen. Wir achteten's nicht. So wie ein Heimatloser, ein müder Wanderer die staubige Straße entlang pilgert, so floss unser Leben dahin, ohne Ziel, ohne Hoffnung, ohne Inhalt. Der Staub der Erde war unser Element, unsere Rückkehr, unsere Hoffnungslosigkeit. Unser Ziel. Wir waren Fremdlinge. Gänzlich Fremdlinge. Aber der Apostel, der bleibt nicht bei dem einstmals. Nein, er geht weiter. Er kennt zu genau das Jetzt. In Bezug auf unsere vorgenannten Gedanken heißt es dann in Vers 19, also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und nicht mehr ohne Bürgerrecht. Die Zeit unserer Fremdlingschaft ist vorüber. Wir sind keine heimatlosen Wanderer mehr. Auch wenn es unter den Gläubigen noch solche gibt, die ein geheimnisvolles Fernweh besitzen. Wir haben ihn, unseren wunderbaren Herrn, der durch seine Gegenwart alle unsere Fremdlingschaft überwunden hat. In ihm, Christus, ist uns alles geschenkt. In ihm haben wir die Heimatlosen und Fremdlinge gesammelt. Für uns, die einstigen Fremdlinge, ist uns eine Heimat geworden. Mitbürger, sagt Gottes Wort, der Heiligen und Hausgenossen Gottes. So nennt uns die Heilige Schrift alle, die durch des Lammes Blut reingewaschen sind. Ich sag's mit anderen Worten, die eine Bekehrung im Sinne der Schrift erlebt haben. Welch eine Gnade ist uns darum in Jesus, unserem Herrn, geworden. Und in Philipper Kapitel 3, Vers 20 steht, unser Bürgertum ist in den Himmeln. Jawohl, das ist kein Stolz, das dürfen wir sagen, weil es die Bibel uns gegeben hat. Aber wir sagen es dennoch nicht als aus Stolz, obgleich es die Heilige Schrift uns vermacht hat, als hätten wir einen Verdienst daran, nichts von alledem. Seine oder unsere Errettung ist uns durch seine Gnade zuteil geworden. Was kannst du, Bruder und Schwester, dafür, dass Gott seine Gnade an dir hat mächtig erweisen können? Geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Wagen wir uns nicht, solches für uns zu nehmen. Unser Herr hat uns von den vielen Wohnungen im Vaterhaus erzählt. Durch sein Sterben, durch sein Auferstehen hat er uns dort die Stätte bereitet. Und bald, sehr bald, wird er uns dorthin aufnehmen. Dem Herrn sei Lob und Dank, dass wir dort bei ihm keine Fremdlinge sein werden. Dort sind wir endlich zu Hause. Das Vaterhaus steht uns offen. Christus, der Herr, hat's uns bereitet. Kind Gottes, freue dich und frohlocke und sag es dem Herrn, deinem Gott, dass du dankbar bist für die Gabe des geliebten Sohnes an uns. Gott hat dir und mir eine Heimat bereitet, so herrlich, so schön, dass keine menschliche Zunge sie beschreiben kann, diese herrliche Himmelsheimat. Nach Offenbarung 21, wo das Schönste ist, da heißt es, ihre Lampe ist das Lamm. Wunderbare Worte. Das sind nur 5 Worte. Was bergen sie in sich an Inhalt von Liebe und Hingabe an uns? Die Gegenwart Jesu macht diese Stadt, das neue Jerusalem, erst schön. Aber darum gilt es auch jetzt schon. Nicht mehr Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes zu sein. Weil nun unser Glaube auf die ewigen Dinge, auf die ewige Heimat gerichtet ist, ergibt sich unsere Stellung zu den zeitlichen Dingen. Wir dienen ihnen nicht, sondern unserem Gott, der in den Himmeln ist. Die Glaubensmänner aus Hebräer 11, die uns dort geschildert werden, hatten diese Stellung bereits erkannt. Sie hatten sie nicht allein erkannt, sondern auch verwirklicht. Sie waren Fremdlinge und ohne Bürgerrechte auf der Erde. Auch Petrus mahnt die Empfänger seines Briefes und schreibt: Fremdlinge und ohne Bürgerrecht zu sein, betreffs dieses irdischen Lebens. Wie sieht Gott eigentlich deine Fremdlingschaft hier auf dieser Erde? Wie sieht deine Fremdlingschaft in seinem Lichte aus? Denn wir wissen, dass das Neue Testament sagt, dass das Licht es ist, welches alles offenbar macht. Sind wir gelöst, innerlich gelöst von den weltlichen Dingen, den sichtbaren, vergänglichen, von den Gütern, die menschliche Herzen wahrhaft betören können? Der Herr möchte, dass über unserem Leben gleichsam ein Motto steht, das da lautet: nicht mehr Fremdlinge im Himmel, dafür aber doch Fremdlinge auf der Erde. Amen.